Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie haben lange nicht in Deutschland gelebt, sondern in Südafrika, und Ihre ersten beiden Romane haben Südafrika behandelt und das Leben dort. Jetzt sind Sie sozusagen nach Berlin gegangen, wo Sie jetzt auch leben. War das nur konsequent zu sagen, jetzt spielen meine Romane auch da, wo ich jetzt lebe?
Schriftsteller muss ich über die Umgebung, in der ich lebe, schreiben, so wie ich das in Südafrika auch gemacht habe. Die ersten beiden Bücher sind Teil einer Trilogie, die ich die Trilogie des Chaos nenne. Die Farm, die Mauer, die Stadt. Der dritte Band ist noch unveröffentlicht. Und in Berlin lebend war mir klar, ich kann jetzt nicht so gleich so weitermachen wie bisher. Ich kann nicht immer nur über Südafrika publizieren, also muss ich mich in Berlin umschauen und ein Sujet und ein Thema in Berlin finden.
Nun geht es in dem Roman tatsächlich um einen Mann, der illegal in Berlin, in Deutschland lebt, der auch illegal geworden ist. Sie beschreiben das, Sie deuten es auch an, wie das Ganze passiert ist. Er lebt dort in Berlin, er kommt aus Ghana, er schlägt sich durch mit einem Job, den er hat, in einer Küche eines Cafés, also davon lebt er. Und der Plot zunächst mal oder zusammengefasst ist, dass er eines Tages in dem Haus, in dem er wohnt, im Nachbarhaus gegenüber einen Mord beobachtet und sieht, wie eine Prostituierte ermordet wird. Und dann geht dieser ganze Strudel los. Wenn man das so zusammenfasst, hört man schon natürlich durch das Illegal und das Politische quasi ein bisschen raus aus dem Roman. Ist das Ihnen auch sehr wichtig, dass ein guter Krimi, wie es ja immer heißt, auch ein Gesellschaftsroman ist?
Kurze Antwort, ja. Längere Antwort, das ist schon mein Ziel, mit Kriminalliteratur Gesellschaft zu betrachten, auch Gesellschaft zu attackieren, wie sie ist, und letztlich auch wenn das ein hehres Ziel ist, zu verändern. Insofern ist das Politische dem Buch natürlich eingeschrieben. Die Geschichte von jemandem, der illegal im Land ist, der also außen, unten oder wie wir das Spektrum auch immer darstellen möchten, in der Gesellschaft ist und Dinge nicht tun kann, wie wir sie uns vorstellen, sie zu tun, das ist natürlich als Idee schon in sich politisch, ja.
Nun transportieren Sie das für mich als Leser aber nicht so aufs Auge drückend. Mussten Sie das ein bisschen auch abtrainieren, oder ist das so, dass Sie sagen, ja, meine Figuren, das muss nicht alles ausgearbeitet werden. Ich muss dem Leser nicht unbedingt zwischen den Zeilen immer so politische Botschaften signalisieren. Wie haben Sie Ihren Stil erarbeitet? Dritter Krimi, dreimal sozusagen sehr erfolgreich. Manche schreiben 20, 30 Krimis und schaffen es nicht, die Leser zu begeistern. Wie sind Sie rangegangen? Wie haben Sie das Krimi-Handwerk erlernt, um so zu schreiben, dass es offensichtlich auch interessant ist?
Ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage kompetent beantworten kann. Ich habe einfach geschrieben, ich habe aber auch ein bisschen geübt. Ich habe ein Buch geschrieben, das habe ich dann in die Schublade gelegt. Und ich habe ein weiteres Buch geschrieben, das habe ich dann auch in die Schublade gelegt, weil es mir in der Retrospektion einfach nicht mehr gefallen hat. Aber ich habe beim Schreiben durchaus entdeckt, dass die lange Erklärung und die ausufernde Beschreibung nicht mein Ding ist. Ich sehe die Figuren in der Aktion. Es gab zu dem zweiten Buch, Die Mauer, gab es eine Rezension. Ich habe vergessen, wo ich die gelesen habe. Der Autor meinte, man sieht nur, was die Figuren tun, man sieht aber nicht, warum sie es tun. Und da fühlte ich mich durchaus gemeint. Denn, show, don't tell. Ja.
Aber eben, Sie kommen aus dem Journalistischen, hilft das, dass man einfach auch Dinge sachlich beschreiben kann?
Es hilft auf jeden Fall, was die Schreibdisziplin angeht. Also ich setze mich selten hin und stehe wieder auf, ohne geschrieben zu haben. Die Verbindung liegt natürlich nah. Also ich habe schon viel geschrieben, ich habe mein Leben lang nur geschrieben. Das ist das Einzige, was ich je gelernt habe. Insofern bin ich geneigt zu sagen, das hilft auf jeden Fall. Ich habe im Journalismus zahllose Formate R und B arbeitet. Zwischen Platten- und Filmrezensionen, zwischen politischen Büchern und Moderationen auch. Insofern bestimmt, ganz sicher, ja.
Der Kodjo, wie gesagt, lebt in Berlin, ist ein Schwarzer. Es gibt auch diesen wunderschönen Satz, und das vermitteln Sie sehr schön, ein Schwarzer, der zum Beispiel rennt in Deutschland, ist immer ein Schwarzer, der auf der Flucht ist. Sie vermitteln auch er ist illegal dort, Menschen gesprochen haben aus diesen Ländern.
Ich musste also nicht von Grund auf recherchieren, wie sich Leute, die illegal sind oder waren, in Deutschland über die Straße bewegen und wie die gucken und was die vermeiden. Und trotzdem, ja, natürlich habe ich Leute getroffen, die bis zu dem Zeitpunkt oder die bis kurz vor dem Zeitpunkt, an dem ich mit ihnen geredet habe, illegal waren. Also afrikanische Leute, die nicht nur illegal waren, sondern auch in der deutschen Gesellschaft als das andere wahrgenommen werden, weil sie über die Hautfarbe halt so identifiziert werden. Ja.
Können Sie neben dem Rennen, was ich schon gesagt habe, so Beispiele geben, wo Sie einfach sagen, das prägt das Leben der Illegalen im Verhalten?
Ich denke, beispielhaft kann dafür vielleicht das erste Kapitel stehen, in dem Kodjo, der Protagonist und ein Freund von ihm, Saif, nachts an eine rote Ampel kommen. Unweit der roten Ampel stehen zwei Polizeiautos und die beiden streiten sich darüber, wie jetzt zu verfahren ist. Kodjo sagt, wir müssen stehen bleiben. Saif sagt aber, well, siehst du ein fahrendes Auto? Kodjo sagt, well, siehst du die Bullen? Und Saif sagt, ich habe aber keine Lust, stehen zu bleiben. Ein Polizist kommt aus dem Imbiss heraus, sieht die beiden und daraus entwickelt sich eine Art nonverbaler Kommunikation, die letztlich so endet, dass die beiden auf der Flucht sind, weil sie sich verdächtig gemacht haben.
Also in diesem Fall auch egal, wie man handelt, gehe ich bei nachts nicht über eine rote Ampel, dann ist das verdächtig, weil jeder eigentlich nachts, wenn keine Autos da sind, über die Ampel gehen, weil die Polizisten das beobachten. Oder bleibe ich eben stehen?
Ja, also sagen wir so, meine Kapiteldramaturgie hat ihnen keine Chance gelassen. Ja. Dann mein erstes veröffentlichtes Buch werden sollte. Also erstes veröffentlichtes fiktionales Buch. Das lag dann eine ganze Reihe von Jahren, bis ich 2015 die Idee hatte, okay, das ist jetzt reif. Jetzt möchte ich mit diesem Stoff arbeiten, mit einem Illegalen, der einen Mord oder was er für einen Mord hält, beobachtet und nicht weiß, was er tun soll. Das waren nicht die ersten Kapitel, das waren die Kapitel, in denen es um den Mord gegangen ist oder das, was Kodjo für einen Mord hält. Aber generell, also von dem Eingangskapitel, das dann in die Kapitel, in denen es ein bisschen gewalttätiger zugeht, das darauf zuläuft, arbeite ich eigentlich viel mit meinen Figuren. Also ich habe normalerweise ein Tableau, das mich bis zur Mitte eines Plots führt und entwickle dann mit meinen Protagonisten und Protagonistinnen sozusagen im Dialog, wie es weitergehen soll.
Dass Sie wissen nicht hundertprozentig, wie es ausgeht, wenn Sie anfangen.
Nein.
Lassen sich also auch durch die Figuren treiben, wie das man das von Autoren hört.
Ich lasse mir von denen
einem
reinreden.
Auch dann, ja,
ja,
okay.
Ja, die haben ihr Mitspracherecht und die entwickeln sich ja, während ich sie entwickle. Deshalb kann ich am Anfang nicht vorhersehen, wie sie am Ende arbeiten werden, was sie am Ende tun werden oder welche Fehler sie am Ende begehen werden, welche dramatischen Fehler. Normalerweise begehen sie alle dramatische Fehler.
Ist das nur die Zwiesprache jetzt zwischen der Figur und dem Autor oder dem Erzähler? Oder haben Sie auch noch anderen Input schon während Sie schreiben? Zeigen Sie Ihre Texte vorher, reden Sie mit anderen Leuten drüber?
Auf jeden Fall tue ich das. Da hinten sitzt der Burkhard Schirdewan, mein Buchhändler aus Köln, der manchen Text von mir liest und kritisch kommentiert. Andere Leute gibt es auch, die mir unterwegs sagen, auf welchem Weg ich bin, auch wenn ich auf dem falschen Weg bin. Und darauf höre ich auch.
Sie haben, das habe ich auch gelesen, ich weiß nicht, ob jetzt Ihr Name genannt war, der Name des Buchhändlers genannt war, geschrieben, dass Leute ja das vorher gelesen haben, sie vor Dummheiten bewahrt haben. Ich nehme jetzt an, literarisch oder schriftlich. Können Sie sagen, was es zum Beispiel ist, wo Sie sagen, das sollte man nicht machen?
Ja, es gibt einen Kommentator, der meinte, Max, ich weiß genau, du lebst noch nicht lange genug in Berlin und deswegen muss ich dir jetzt mal helfen, die nötigen Dinge auch so zu benennen, wie die Leute in Berlin das tun. Ich glaube, was hat er mich gelehrt, dass man einen U-Bahnhof und nicht anders nennt. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Also auch sozusagen geografisch oder lokale
Dinge. Auch das, ja. Auch das.
Mhm. Berlin ohnehin, fällt mir auf, spielt ja eine sehr große Rolle. Sie beschreiben, mein Eindruck, auch gerne Fluchtszenen, richtig?
Das ist, ich schließe ja mit dem Buch ein wenig an das zweite Buch, Die Mauer, wo ebenfalls ein junger Mann, der ist ein bisschen jünger als Kodjo, auf der Flucht ist, allerdings in Südafrika und innerhalb eines anders abgemessenen Geländes, innerhalb einer gated community. Und ich hatte, auch wenn ich das Buch nicht direkt nach der Mauer geschrieben habe, ich hatte großen Spaß, dieses Motiv wieder aufzunehmen. Und mir erschien das nach Diskussionen, die ich hatte, als Die Farm erschienen ist, wo Leute mir auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, ja, der Rassismus in Südafrika, der ist wirklich ganz schlimm. Das hat bei mir so einen Prozess in Gang gesetzt, darüber nachzudenken, wie man mit ähnlichen Situationen arbeiten kann, die in Deutschland stattfinden und nicht nur in Südafrika. Das sind ja ganz unterschiedliche Geschichten, wie sich Rassismus in der Gesellschaft zeigt in Südafrika und in Deutschland. Und ich hatte Freude daran, dieses Motiv auf diese andere Art zu bearbeiten, für Deutschland oder für unsere Bilder hier.
Wobei, Sie kommen ja teilweise aus dem Film, wobei mir beim Lesen auch so ein bisschen so eine filmische Nähe fast erschien. So eine actionartige, die Flucht, das Einkesseln, die Polizei, die dort und hier erscheint oder nicht erscheint. Spielt das auch eine Rolle? Wie visuell sehen Sie Ihre Texte?
Also ich, eine Szene, die mich schon als Jugendlicher oder als Kind sehr beeindruckt hat, ist Cary Grant als Roger Thornhill, a.k.a. George Kaplan in North by Northwest. Das ist nur eine 20-sekündige Szene im UN-Gebäude. Er wartet auf jemanden, der nicht der ist, für den er ihn hält, und er darf den gar nicht treffen, aber als er ihn trifft, hat der, den er trifft, ein Messer im Rücken. Diese Figur fällt auf ihn zu, er greift den Typ, er greift das Messer, dann liegt der Typ vor ihm tot und er hat das Messer in der Hand. Er schaut sich um, er wird fotografiert und er weiß nur eine Lösung. Er muss rennen. Das ist ein Stück aus diesem Narrativ vom normalen Mann. Also Roger Thornhill ist ein reicher und kein kleiner Mann, aber schon von einem, der nicht damit gerechnet hat, was ihm da passiert, der von einer auf die andere Sekunde begreift, ich muss hier weg. Das hat mir immer imponiert und das ist ein Bild, das mich auch bis heute, sagen wir mal, begleitet.
Gerannt jetzt unbedingt, ja, wie Kodjo, ja.
Ich bin nicht wie Kodjo gerannt, aber ich habe das Buch zu schreiben war für mich gleich wie Berlin kennenzulernen, was für mich immer noch eine Stadt ist, in der ich viel zu sehen habe, in der ich viel zu begreifen habe. Aber Berlin ist ein dankbares Pflaster dafür, ein dankbares Pflaster, um pointiert deutsche Zustände zu beschreiben, glaube ich. Ich fühle mich da ganz gut aufgehoben gerade. Und ich habe sozusagen stellvertretend für Kodjo mir Berlin erschlossen beim Schreiben.
Wie nah sind Sie auch Ihre Figuren, vor allen Dingen, wenn Sie das Buch dann auf dem Markt haben? Können Sie damit auch abschließen oder sind diese Figuren in gewisser Weise dann immer noch für Sie präsent?
Die sind mir schon präsent, aber auf der anderen Seite schreibe ich an einem neuen Buch und diskutiere mit den Figuren eigentlich viel intensiver als noch mit denen, die in dem Buch vorkommen. Wobei zwei Figuren aus dem Buch spielen eine Rolle in dem neuen Buch, das ich gerade schreibe. Insofern trage ich das Buch durchaus noch in mir.
Zumal auch jetzt, wo Sie natürlich jetzt unterwegs sein müssen, um auf Lesungen und sonst wie für dieses Buch zu werben. Mal so wirklich so ganz salopp gefragt, ist das Thema, was natürlich gerade ist, Flüchtling, illegal. Sehen Sie das auch als Chance? Ja, es ist ein einfacher, teilweise auch Anknüpfungspunkt, weil man allein schon mit dem Thema irgendwo zu Diskussionen kommt oder eingeladen wird. Oder sehen Sie sich dann doch eher als Autor, der sagt, naja, ich habe jetzt das Thema da aufgegriffen, aber vielleicht ist beim nächsten Mal schon wieder anders gelagert?
Ich möchte natürlich, dass Leute, die das Buch lesen, sich dass die sich der stärksten Bilder im Buch bewusst werden und was es bedeutet, verschuldet oder nicht verschuldet in einer Situation zu sein, die dann illegal heißt. Kodjo, mein Protagonist, dem habe ich jetzt nicht so eine schreckliche Fluchtgeschichte eingeschrieben. Der ist eigentlich ein Widerspruch zu Bildern, die wir in den Medien präsentiert kriegen. Kodjo kommt aus einer reichen Familie und entscheidet sich, ich will nicht in Ghana leben, ich will in Deutschland leben. Diese Nicht-Not-Situation, dieses freiwillige, selbstbestimmte, das sehe ich gern als einen weiteren politischen Akt. Der Kodjo, mein Protagonist, entscheidet sich frei, wo er leben möchte. Dass er illegal geworden ist, liegt ein bisschen an seiner Schlamperei, an ein paar Dingen, die zusammengekommen sind, die er nicht genügend kontrolliert hat. Aber generell, ich meine, Illegalität ist ja kein Los, das einen trifft, sondern Illegalität ist ein Zustand, der politisch gemacht ist. Ne? Mein liebstes Beispiel eigentlich ist für viele Leute, die plötzlich illegal geworden sind, zum EU-Beitritt Spaniens und Portugals, das war 1991, Anfang 91, die vor allem spanische Landwirtschaft hat sich ja damals, und also heute ist das nicht so viel anders, sehr darauf verlassen, dass Saisonarbeitende aus Nordafrika nach Spanien kommen. Die sind dann von Nordafrika nach Spanien gekommen, haben ihre Arbeit gemacht und sind wieder nach Nordafrika verschwunden. Also meistens Leute aus Marokko, aber auch aus anderen Ländern. Der EU-Beitritt nun hat das alles verändert, weil die EU von Spanien und von Portugal verlangt hat, ihr müsst diese Grenzen jetzt dicht machen. Welche Folge hatte das? Die Leute sind gekommen und wollten aber nicht wieder gehen. Das hat sie illegal gemacht. Das heißt, das ist eine politische Maßnahme gewesen, die in ihren Gewohnheiten, in ihren Lebensorganisationen von einem auf den anderen Tag zu illegalen Personen gemacht hat. Letztlich ist das eine Konstruktion wie viele andere.
Aber Sie haben bewusst das, zumindest bei seiner Geschichte, es gibt ja noch andere, aber bei seiner Geschichte auch dann bewusst auch dieses Klischee vermieden, wie Sie sagen, dass er eben aus einer reichen Familie, also war das ein bewusster Prozess, dass er eben aus dieser reichen Familie kommt, dass er einfach gesagt hat, naja, er geht mal dahin und wo ist er da, dass er eben nicht klischeemäßig mit einem Schlepper über das Mittelmeer kam und solche Dinge. War das eine bewusste Entscheidung?
Die Bilder sind ja im Buch drin, aber nicht
an anderer Stelle. Ja.
An anderer Stelle. Ich wollte, also das Prinzip der Fallhöhe ist mir natürlich grundsätzlich bekannt und ich hätte meinen Protagonisten dadurch, dass ich ihm als Gepäck gegeben hätte, dass seine Familie mit dem Panzer überfahren worden ist oder dass seine Familie von Macheten zerhäckselt worden ist, dass er, wenn er zurückkehrt, dass ihm Tod und Enthauptung drohen, hätte ich ihm da noch eine ganz andere Gefahr mitgeben können. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich das Thema dadurch ein wenig auch verrate, weil die Situation, in der er ist, die ist dramatisch genug und es reicht aus, es reicht absolut aus, mit dem Tempo, das das Buch hat, die Situation zu verstehen, was bedeutet es eigentlich, illegal zu sein und illegal von heute auf morgen, von jetzt auf gleich eigentlich handeln zu müssen.
So, das umgekehrt ist ja auch kein klassischer Krimi der Art ist, wer von den 5 Protagonisten, die wir jetzt im Laufe des Buches kennengelernt haben, ist denn nun der Mörder?
Das wäre ein Whodunit und das ist definitiv kein Whodunit. Ich weiß nicht, wie wir das Buch am besten labeln. Der Verlag hat sich jetzt dazu entschieden. Robert hat gesagt, wir nennen das Roman. Das stimmt ja im Zweifelsfall immer. Und das ist ja jetzt noch nicht mal 2 Wochen oder gerade 2 Wochen draußen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie Leute das labeln werden. Das werden sie tun. Das liegt in der Natur unserer Wahrnehmungen, Bücher einzuordnen im Regal. Aber der Whodunit ist ja im Grunde genommen ästhetisch und politisch ein anderes Herangehen als dieses Buch. Also der Whodunit, der mit der berühmten Leiche am Flussufer beginnt, dann kommt die Polizei und findet heraus, so, okay, wer ist das, mit wem hatte diese Person Probleme, dann wird jemand gefunden, der ist daran schuld, dass jemand tot am Flussufer liegt, und dann ist in einem gewissen Rahmen wieder Ordnung hergestellt. So,
und wie beim Tatort am Schluss ist dann die Ehefrau.
So, ja. Genau. Es ging die ganze Zeit um Gentechnik, aber es war dann letztlich doch nur Eifersucht. Ja. Genau, ja, das,
können
das ist ein
Sie
anderes
denn,
Prinzip, ja. ein anderes Erzählprinzip ja. auch.
Aber können Sie damit leben, wenn man sagt, Sie sind Krimi-Autor?
Kein Problem damit, ja.
Aber Sie sind trotzdem ein sehr auch politisch dann doch engagierter Mensch, der also auf jeden Fall mehr, dann doch mehr möchte. Engagieren Sie sich sonst politisch in einer Form? Ich habe es gemerkt schon im Vorgespräch, da ist doch sehr viel.
Sie haben meine leichte, leise Aggression über den Kompaktverlag mitbekommen.
Zum Beispiel, ja.
Ich habe eine linke politische Sozialisation. Das ist was, das man beim Lesen des Buches sicherlich auch merkt. Ich habe,
aber nicht aufs, glücklicherweise nicht aufs Auge gedrückt
bekommen. Nee. Aber ich denke, allein die Gewandung mit dem Titel, das spricht eine Sprache, und das muss ich gar nicht verleugnen. Ne?
Aber das bringen Sie auf jeden Fall auch mit. Das ist Ihnen auf jeden Fall auch wichtig, wenn man Sie dann...
Wenn man mich darauf anspricht, habe ich keine Scheu, das zuzugeben, ja.
Gut, Sie sind jetzt wahrscheinlich dann auf Lesetour, und jetzt geht es los auch mit, oder wie sieht es aus? Sind Sie viel unterwegs?
Es ist keine richtige Lesetour. Es sind einzelne Termine, zu denen ich fahre. Im Herbst deutet sich an, dass es vielleicht eine Tour geben wird, aber vielleicht wird es auch so sein, dass ich von Berlin aus hierhin und dann dorthin und dann dahin
fahre. Eher klassisch in den Buchhandlungen oder auch an anderen Orten, wo auch das Flüchtlingsthema, Vereine oder sonst wie Thema ist, oder noch offen?
Sowohl als auch. Also klassische Buchhandlungslesungen. Ich war auf der Lit Cologne letzte Woche. Ich war auf dem Krimi-Festival in Wiesbaden Anfang März, noch bevor das Buch rausgekommen ist. Ich werde sicherlich auch, also ich diskutiere gerade mit einem Flüchtlingsrat in Süddeutschland irgendwo, ob wir da nicht irgendeine Veranstaltung machen, wo ich lese. Da ist ja viel möglich, das werden wir auch alles ausnutzen.
Also, dann wünsche ich Ihnen da viel Spaß jetzt mit dem Buch, auch wenn Sie selbst schon wieder gedanklich in einem anderen sind. Mit Illegal, erschienen im Rowohlt Verlag. Lesen Sie es, ich kann es nur empfehlen, gerade weil es auch sehr spannend ist, aber die Dinge einem nicht so ins Auge drückt. Man lernt diesen Protagonisten aber wirklich sehr gut kennen. Man rennt mit ihm illegal durch Berlin und versucht, sich dem Zugriff zu entziehen. Ich danke recht herzlich fürs Kommen, fürs Auskunftgeben, Max Annas. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.